Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die Oberärzte Hörsturz mit deinen Hausärzten.
Mit
Jona
und Markus.
Sehr schön. Heute soll es ja um das Thema Ernährung im Sport gehen.
Sporternährung, was wir schon angeteasert hatten im letzten Podcast.
Genau, also heute wird es dann etwas spezieller, was die Ernährung angeht. Und wir wollten mit euch einfach mal so durchgehen, was im Groben allgemein für alle Sportler eigentlich gängige Empfehlungen sind.
Genau, wir hatten ja beim letzten Podcast schon erzählt, es geht, um nochmal so ein bisschen ganz kurz die Grundlagen aufzugreifen, weiß ja nicht, ob ihr den letzten gehört habt. Also wir wollen immer Makro- und Mikronährstoffe abdecken. Das gilt für jeden Menschen, nicht nur für den Sportler. Und beim Sportler kommen dann natürlich ganz spezielle Punkte dann noch mit dazu.
Genau, so ist es. Also wir haben natürlich in unseren Makronährstoffen immer die Verteilung Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, die natürlich für jeden Menschen ganz, ganz wichtig sind, wobei wir gerade in der Sporternährung vor allen Dingen unser Hauptaugenmerk auf Eiweiße und Kohlenhydrate legen. Eiweiß eben als Baustein für unsere Muskeln, für unsere Knochen und die Kohlenhydrate natürlich als Energielieferanten.
Genau, also nochmal, da sei gesagt, jeder hackt immer so auf den Protein rum, genug Protein, ja, ist wichtig, aber vor allem unsere Energiequelle sind auch Kohlenhydrate. Also nur Protein reinpfeifen ohne Kohlenhydrat macht auch wenig Sinn.
Genau, weil der Körper ist zwar theoretisch in der Lage, aus Proteinen in Hungerzeiten eben auch Energie zu gewinnen und die zu verstoffwechseln, aber eben das wollen wir ja eben nicht, sondern wir wollen, dass unser Körper leistungsfähig ist und deswegen sind die Kohlenhydrate da, der erste wichtige Punkt, der sozusagen für unsere Energiebilanz ausschlaggebend ist.
Ja, und da kommt es dann natürlich so ein bisschen auf die Sportart drauf an. Wir machen natürlich schon einen kleinen Unterschied zwischen Ausdauersportlern. Wenn du den Ultramarathon, den Triathlon läufst, fährst, schwimmst, dann hast du natürlich nochmal einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten, die du zuführen willst und musst, weil du sonst einfach die Leistung gar nicht bringen kannst.
Genau, also da gibt es schon kleine Unterschiede, wie zum Beispiel zu einem Maximalkraftsportler, zum Beispiel einem Gewichtheber oder einem Kugelstoßer oder Speerwerfer, der natürlich in ganz kurzer Zeit eine große Energie freisetzen muss, der aber keine Ausdauerleistung in dem Sinne vollbringen muss.
Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle einmal erklären, wie überhaupt so unser Energiestoffwechsel stattfindet, damit man dann darüber erklären kann, wie das läuft mit der Zufuhr von eben entsprechend Kohlenhydraten etc. Wir versuchen es schematisch zu erklären. Grundsätzlich ist es so, dass im Körper alles mehr oder weniger parallel abläuft. Aber damit wir das als Menschen ein bisschen besser verstehen, hat uns das die Wissenschaft ein bisschen einfacher gemacht und man teilt es im Prinzip in so Zeiteinheiten ein. Wir fangen an mit einer anaerob-Alaktazin-Energiestoffwechsel. Das heißt, anaerob heißt?
Im Prinzip ist es so, wenn ihr eine sportliche Betätigung anfangt, also zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, macht jetzt einen 100-Meter-Lauf, ihr fangt an zu sprinten, habt ihr natürlich in dem Augenblick euren Körper noch nicht an diese Lauftätigkeit angepasst. Das heißt, ihr atmet zu wenig Sauerstoff ein, damit euer Körper diesen benutzen kann, um aus Kohlenhydraten Energie zu verbrennen.
Genau, ihr geht eine Sauerstoffschuld ein. Wir haben am Anfang die Energieträger, die benutzt werden, weil sie einfach super schnell mobilisierbar sind, ist ATP und Kreatinphosphat.
Genau, also es ist halt einfach so, eine kleine Menge an ATP, also unserem Hauptenergieträger für die Muskelaktivität.
Adenosintriphosphat.
Genau, ist im Prinzip im Muskel gespeichert und die werden sozusagen innerhalb von wenigen Sekunden verbraucht. Da geht der Körper dann an den Kreatinphosphat-Speicher, da ist nämlich ATP dran gebunden. Der hält aber nur wenige Sekunden im Prinzip. Das ist sozusagen das Erste, wenn ihr lossprintet, was sofort als Energiequelle benutzt wird.
Anaerob heißt, wir brauchen keinen Sauerstoff. Alaktazid heißt, wir produzieren erstmal kein Laktat. Das sind so die ersten 6 bis 10 Sekunden. Und dann geht es sozusagen über in den anaerob Laktaziden-Bereich, also ne, das sind so die ersten 2 Minuten.
Genau, da ist es einfach so, dass euer Körper aus der im Muskel und Gewebe gespeicherten Glucose, also einem Einfachzucker, anfängt über Abbauprozesse Laktat zu bilden. Das kann er eben ohne Sauerstoff. Das ist nicht besonders energieeffizient, also es entsteht sehr wenig ATP, also Adenosintriphosphat, und gleichzeitig häuft sich dann Laktat im Gewebe an.
Genau. Und weil wir ja meistens doch ein bisschen längere Belastung haben als 2 Minuten, gehen wir dann in den aeroben Bereich über. Das ist dann das, wo wir eben Sauerstoff benötigen. Das Problem an der Sache ist, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu ATP und Kreatinphosphat, was ja super schnell mobilisiert werden kann, ist das eben sehr langsamer, aber dafür sehr ausdauernder Prozess. Also wir können mehr oder weniger quasi unbegrenzt den Speicher nutzen. In der Regel geht der Körper zuerst ans Leberglykogen.
Genau, also es ist einfach so, ihr braucht halt den Sauerstoff für diesen Stoffwechselprozess. Das heißt, in der Zeit, wo ihr anlauft, muss euer Körper sich jetzt erstmal anpassen. Das heißt, der Puls geht hoch, ihr atmet schneller, ihr könnt viel schneller Sauerstoff in der Lunge aufnehmen. Viel mehr Blut wird durch euren Körper in kürzerer Zeit geschickt. Das heißt, ihr kriegt viel mehr Sauerstoff in den Blutkreislauf rein.
Ja, kennt ihr ja, ne? Also im Prinzip, wie Markus sagt, ihr fangt an zu laufen, dann hechelt man ja. Man muss erstmal so ein bisschen die Sauerstoffschuld ausgleichen und irgendwann lauft ihr ergonomisch. Ne? Irgendwann hat man das Gefühl, so jetzt komme ich so im Steady State an, nennt sich dann tatsächlich auch so und da kann ich eigentlich unendlich weiterlaufen.
Ja? Solange genug Energie zugeführt wird.
Genau, klar. Ne? Wir haben schlussendlich das Leberglykogen, was ich vorhin schon sagte, sind in der Regel so 60 Minuten, die das ausreichen. Wir haben aber auch ein bisschen Glykogen, oder das heißt ein bisschen, wir haben auch ordentlich Glykogen im Muskel, was eben auch benutzt werden soll. Und ganz am Ende, wie gesagt, wir reden von einer schematischen Darstellung, haben wir dann die Fettsäuren, die auch in diesen Kreislauf mit eingebunden werden können.
Genau, das ist die Fettsäureoxidation und die bringt relativ viel Energie, braucht aber eben auch viel Sauerstoff, das heißt nicht umsonst Oxidation, also unter Sauerstoffverbrauch. Das sind natürlich alles Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, so wie Jonas schon gesagt hat. Das heißt, die Fettverbrennung setzt nicht erst, wie man sich das so vorstellt, nach 20 Minuten ein, das stimmt nicht, aber nach 20 Minuten überwiegt die Energie. Bereitstellung eben aus den Fetten.
Ja, ist wie so ein Trichter, könnt ihr euch das vorstellen. Ne? Also das verschiebt sich dann über die Zeit und Fettsäuren werden dann am Ende, je länger wir uns belasten, dann mehr benutzt. Aber genau, bitte nicht denken, dass erst nach 30 Minuten die Fettsäureoxidation beginnt, sondern beginnt mehr oder weniger ab Sekunde 1, wenn ihr so wollt.
Genau, aber eben in einem sehr, sehr niedrigen Level. Genau. Und erst, wenn ihr sozusagen dann über die Atmung, über die Pulserhöhung sozusagen auf einen gewissen Bereich gekommen seid, könnt ihr eben diese Fettsäureoxidation optimal ausnutzen.
Genau. Die Läufer unter euch werden das kennen. Es gibt ja auch das Nüchtern-Training, dass man quasi sagt, ne, man hat mindestens 10 Stunden Nahrungskarenz, steht morgens auf, frühstückt eben nicht, sondern läuft los, um diesen Fettstoffwechsel zu trainieren, damit man den besser, schneller, effektiver nutzen kann.
Genau, also im Leistungssport geht es ja darum, letztendlich die wenigen Prozent Unterschied zu deinen Mitbewerbern sozusagen zu überwinden und einfach dieses kleine Quäntchen besser zu sein. Und deswegen macht man eben da dieses Fettstoffwechseltraining, dass man sozusagen in der Lage ist, vielleicht ein paar Sekündchen oder Minütchen früher in der Beta-Oxidation die volle Energiegewinnung zu bekommen. Und das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Das ist aber kein Training, was wirklich für jeden Läufer geeignet ist.
Nein, um Gottes Willen. Wir sprechen jetzt, das wäre jetzt Leistungssport, beziehungsweise der sehr ambitionierte Hobbysportler. Wir hatten ja in der letzten Folge auch angeteasert, sportmedizinische Untersuchungen, hatten kurz erwähnt, Laktattestungen. Damit wir wissen, wo wir in welchen Bereichen arbeiten, sind natürlich so Laktattestungen total sinnvoll, weil wir dann die anaerobe Schwelle auch bestimmen können für den Einzelnen und in welchem Trainingsbereich er dann trainieren sollte, um entsprechende Trainingsbereiche zu trainieren.
Und einfach Leistung zu bringen.
Ne? Also, Leistung zu bringen.
Genau, also man guckt im Prinzip bei so einer Untersuchung ganz grob gesagt, ab wann steigt denn eigentlich das Laktat ganz stark an? Das ist nämlich ein Bereich, den ich nicht dauerhaft halten kann. Da kann ich nicht dauerhaft Leistung bringen, sondern ich muss im Prinzip bei Ausdauerleistung in dem Bereich bleiben, wo mein Laktat relativ gleichbleibend im Körper sich sammelt, aber eben nicht sprunghaft ansteigt. Und dann trainiere ich natürlich gezielt diesen Ausdauerbereich, dass ich sage, okay, bei Herzfrequenz XY ist mein Laktat zwischen 4 und 5 und bleibt auch da. Das ist der Bereich, den ich dauerhaft an Leistung bringen kann.
Genau, grundsätzlich aber so zum Beispiel so Spielsportarten wie Handball, Fußball. Handball kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus, aber auch die Fußballer trinken in der Halbzeit kohlenhydratreiche Getränke, um einfach Glukose wieder zuzuführen, damit die Leistungsfähigkeit dann auch über die 90 Minuten oder auch länger erhalten bleibt.
Genau. So sieht's aus. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Thema Eiweiße, Proteine. Ihr alle wisst sicherlich, der menschliche Körper besteht aus 20 Aminosäuren, wovon 8 essentielle Aminosäuren sind. Das heißt, die können wir ausschließlich über unsere Nahrung zuführen und die müssen wir über unsere Nahrung zuführen. Der kann der Körper also nicht selber bilden. Und daraus werden sozusagen alle Proteine, alle Körperbausteine im Prinzip gebildet. Mhm. Genau. Und jetzt ist es ja so, ihr kennt vielleicht die Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die sagt so, der Otto-Normalverbraucher sollte ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß, genau bis 1 Gramm, das ist ein bisschen leichter zu merken, pro Tag.
Und zu rechnen.
Genau, pro Tag zuzuführen. Beim Sportler sieht das anders aus. Der ist ja potenziell belasteter, was seinen Bewegungsapparat angeht, Muskeln, Sehnen und Knochen. Der benötigt tatsächlich mehr Protein. Und da ist die Empfehlung in der Regel, wo man die meisten Sportarten gut mit abdecken kann, so 1,5 bis 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht.
Genau, da differiert das ja dann einfach auch, welche Sportart wir machen. Ne? Also kommt darauf an, ob Kraftsportler, Ausdauersportler, alle benötigen das, aber in unterschiedlichen Mengen.
Genauso ist es. Und da ist es im Prinzip so, das kann man über diverse Quellen natürlich decken. Also Ziel ist bei der Sporternährung natürlich auch, wie bei der gesunden normalen Ernährung, das Ganze möglichst über die normale Ernährung abzudecken. Das heißt, tatsächlich das wirklich aus gesunden Lebensmitteln zu gewinnen und nicht alles versuchen über Shakes abzubilden, wobei man sagen muss, bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag Eiweiß kann es unter Umständen schon hilfreich sein, auch so einen Shake zu trinken, weil da müsste man schon eine ganze Menge Fleisch und auch eine ganze Menge andere Proteinquellen nutzen, um auf diesen Wert zu kommen. Und da muss man natürlich auch gucken, was für ein Protein habe ich da eigentlich von mir. Da gibt es eine sogenannte biologische Wertigkeit beim Protein. Man geht davon aus, dass Ei 100% sozusagen vom Eiweiß als Referenzbereich gilt. Genau. Also wir können sozusagen aus 100 Gramm Protein aus dem Ei auch 100 Gramm Protein für unseren Körper
generieren. Also einfach jetzt so quasi, das ist ein fiktiver Wert, der mal festgelegt worden ist, damit man einen Referenzwert hat mit anderen Lebensmitteln, damit man das immer mit dem Hühnerei quasi vergleichen kann.
Genau, und es gibt es natürlich verschiedene Proteinquellen und die haben eine unterschiedliche biologische Wertigkeit. Das heißt, zum Beispiel pflanzliche Proteine können wir tendenziell etwas schlechter aufschlüsseln und etwas schlechter verwerten. Da liegt tatsächlich der biologische Wert unter diesen 100%, also zum Beispiel bei 60%, 70%, 80%, je nachdem, was man eben hat. Bei tierischen Produkten wie Fleisch, Hühnchen, Rind liegt da so um die 90 ungefähr, also das können wir relativ gut verwerten. Und tatsächlich ist die Kombination aus Ei und einer Kohlenhydratquelle, wie zum Beispiel Reis oder Kartoffeln, sozusagen mit der höchsten biologischen Wertigkeit versehen. Die ist nämlich bei ungefähr 120%.
Ja, oder sogar mehr, ne? 120, 130.
Also Kohlenhydrate mit Eiweißen zusammen aufzunehmen, ist immer besser als nur das Eiweiß.
Ist immer sinnvoll, ist auch eine gute Mahlzeit, ne? Wenn man dann noch irgendwas an Mikronährstoffen, Spinat, dazu packt, dann ist man da schon bei einer sehr guten Mahlzeit für einen Sportler mit dabei.
Genau, und wie gesagt, wenn man eben diese großen Mengen abdecken muss, kann auch ein Eiweißshake zwischendurch mal sinnvoll sein. Da gibt es ja auch mittlerweile wirklich diverse Anbieter, die auch alle letztendlich gut sind. Wichtig ist halt immer, dass die essentiellen Aminosäuren mit abgedeckt sind in dem Bild. Aber ansonsten sind die auch geschmacklich mittlerweile ganz gut. Wenn man sich früher mal so an den einen oder anderen Whey-Protein-Shake erinnert, da sind heute diese Isoclear-Varianten zum Beispiel relativ gut.
Die schmecken wie Limonade.
Ja, im Prinzip schmecken die wie Limonade.
Das trinke sogar ich. Und genau. Ich mag sonst die Protein-Shakes nicht so gerne.
Die gehen halt auch gut runter. Und das kann man sich halt auch gut vorstellen, dass ein Sportler das auch so nebenbei mal gut reinbekommt.
Ja, und man kann schlussendlich zur besseren Regeneration kann man tatsächlich auch BCAAs als Tablette zum Beispiel substituieren im Leistungssport. Ne? Also das ist jetzt eher für den Laiensportler vielleicht nicht unbedingt angesagt, aber auch da wieder beim Triathlet, beim Leistungssportler etc., da kann das durchaus auch mal Sinn machen.
Genau. Und dann neben dem Thema Protein, wie gesagt, sind die Kohlenhydrate natürlich auch ein großes Thema. Das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Und da unterscheidet man eben erstmal grundsätzlich zwischen Einfachzuckern, die quasi direkt als Energielieferant wie die Glucose benutzt werden können, und Zwei- und Mehrfachzuckern.
Genau. Ja, also plakatives Beispiel, Weißbrot, Vollkornbrot. Weißbrot geht schnell in unseren Blutkreislauf rein, schnell verfügbare Glucose, Insulinspiegel steigt auch mit an. Insulin wird ja ausgeschüttet, um Glucose dann in die Zelle aufzunehmen. Und das Vollkornbrot, da steigt es eben deutlich langsamer an, ist aber dann auch länger im Blut vorhanden. Hat einfach einen anderen Hintergrund, warum ich oder wann ich was essen möchte. Wir hatten ja bei der gesunden Ernährung geht es natürlich um Vollkornprodukte per se. Manchmal kann es aber auch sinnvoll sein, schnell verfügbaren Zucker zu sich zu nehmen. Gerade beim Sportler an sich, was ich vorhin sagte, so beim Fußballspieler oder so, wenn er dann mal für die nächste Halbzeit oder vor dem nächsten Wettkampf beim Leichtathleten dann nochmal sowas zu sich zu nehmen.
Genau, und das ist eben auch der Unterschied zum Normalmenschen vielleicht. Der Sportler braucht eben in bestimmten Phasen, zum Beispiel im Wettkampf, solche schnell verfügbaren Kohlenhydrate. Das ist natürlich aber nicht seine Dauerernährung. Ja, also im Training, zwischen den Trainingsphasen, werden die natürlich auch ganz viel mit komplexen Kohlenhydraten arbeiten, um einfach ihre Glykogenspeicher dann darüber zu füllen. Da wird keiner versuchen, irgendwie mit einem Kilo Traubenzucker dann irgendwie seinen Glykogenspeicher wieder fit zu machen.
Aber das kennt vielleicht der ein oder andere, meistens Ballsportler auch, so diese Nudeltage, oder, dass du dann irgendwie vor dem Wettkampf dann eine Riesenportion Nudeln von deinem Trainer hingestellt bekommst, hat einfach den Sinn, dass du deinen Glykogenspeicher möglichst voll machst, weil du den dann eben im Wettkampf brauchst. Also da vorher zu hungern oder so macht natürlich überhaupt keinen Sinn.
Genau, das machen ja Marathonläufer zum Beispiel auch, ne? Die dann tatsächlich dann ihre Nudeln, Reis oder was auch immer, um einfach die Speicher maximal zu füllen vor dem Wettkampftag.
Genau. Ne, also das sind die Kohlenhydrate, aber auch Fette sind natürlich wichtig an sich. Da auch wieder die gesunden Fette, auch das hatten wir im letzten Podcast schon gesagt. Auch oder gerade für Sportler sind Omega-3-Fettsäuren unglaublich wichtig. Vielleicht kurz zur Erläuterung, es gibt Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das Problem ist, dass in unserer heutigen Welt quasi das Omega-6 häufig überwiegt.
Ja, meist im Faktor 20 genau, zu 1.
Genau, gibt Statistiken, ne? 20 zu 1. Der normale Wert wäre so 5 zu 1 oder der angestrebte Wert, weil auch da das Problem ist, wenn wir viel Omega-6 haben, ist das eher entzündungsfördernd. Das ist natürlich das, was wir nicht haben wollen, insbesondere nicht im Sport haben wollen, weil natürlich Verletzungsanfälligkeit, Infektanfälligkeit der absolute Killer in so einer Saison sein kann, wenn selbst eine banale Erkältung wirft dich natürlich massiv zurück.
Genau, und deswegen macht es tatsächlich Sinn, Omega-3 zu substituieren. Man strebt eigentlich nicht mehr so sehr an, Omega-6 zu reduzieren, weil das tatsächlich super schwierig ist in der Ernährung, weil so viele Lebensmittel eben Omega-6 enthalten. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die haben hohe Omega-6-Spiegel und trotzdem keine Entzündung. Aber es gibt eben auch diese stille Entzündung, die man eben nicht bemerkt, ja, die gerade so am Endothel der Gefäße stattfindet, was dann auch Arteriosklerose häufig verursacht oder zumindest im Verdacht steht, das zu tun. Und da versucht man einfach prozentual den Omega-3-Spiegel zu erhöhen im Verhältnis zu Omega-6. Und das kann man eben so mit guten 3 Gramm Omega-3 pro Tag eben durchführen. Und da gibt es ja 2 verschiedene Omega-3, die besonders wichtig sind. Das ist EPA und DHA. Das EPA ist eben das, was wir noch am meisten tatsächlich auch noch mit der Ernährung aufnehmen. Das wird dann aber über ganz komplizierte Stoffwechselprozesse, die auch sehr ineffektiv sind, zu DHA umgewandelt. Das brauchen wir für unsere Zellmembran. Das ist ein Stabilisator, extrem wichtig. Und deswegen macht es einfach auch Sinn, das auch direkt zu substituieren. Deswegen bei Omega-3 auch immer ein bisschen auf das Verhältnis von EPA und DHA schauen.
Ja, schauen. Und wenn wir nur kurz ergänzen, weil wir es ja vorhin sagten mit Entzündungshemd, dass das beim Sportler wichtig ist, beim Normalo wichtig ist und auch bei chronisch kranken Patienten wie, was weiß ich, rheumatoide Arthritis zum Beispiel, kann das eben super fördernd sein, weil wir eben auch arachidonsäurearm dann uns ernähren wollen, um eben auch die Entzündung zu reduzieren. Das schlägt im Prinzip in die gleiche Kerbe rein, wenn man so
genau,
will.
Genau, weil Omega-6 wird eben zu Arachidonsäure umgewandelt genau. Und das ist eben ein entzündungsfördernder Stoff in unserem Körper.
Genau, deswegen gerne Omega-3 mit dazu nehmen. Wenn ihr da Fragen habt, gerne auch uns anschreiben oder uns ansprechen, wenn ihr uns in der Praxis seht,
genau,
welche Produkte da gut sind.
Genau, also da sind wir natürlich produktneutral per se, aber es ist zum Beispiel auch so, dass man seinen Omega-3, Omega-6-Index auch bestimmen lassen kann im Labor.
Macht sicherlich auch mal Sinn.
Das kann durchaus Sinn machen, genau. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen grob die Makronährstoffe besprochen. Nochmal ganz kurz zum Thema Energiebilanz. Also es ist natürlich schön und gut, wenn man seine 2 Gramm Protein am Tag gefuttert hat und so weiter und so fort. Aber man muss halt auch auf seine Gesamtenergiebilanz achten, da wieder Thema Kohlenhydrate. Das heißt, es bringt mir nichts, super viel Eiweiß gegessen zu haben, aber im Prinzip ist damit keine Leistungsfähigkeit gegeben. Ja, also Die Muskelleistungsfähigkeit entsteht im Prinzip aus der Energiegewinnung aus den Kohlenhydraten.
Ja, ja, also das hat mir auch im letzten Podcast so kurz angesprochen. Im Grunde geht es ja darum, wenn wir essen, Insulin ausgeschüttet wird und das wieder absinkt, man Hunger kriegt und so weiter und in diesen Hungerast reinfällt. Das ist natürlich ganz großer Mist als Sportler. Das heißt, wir versuchen da auch die Blutzuckerspiegel ja relativ konstant zu halten. Also wenn ihr vormittags zum Beispiel trainiert, dass man, wenn man jetzt nicht gerade ein Fettstoffwechseltraining macht, da nicht nüchtern reingeht, sondern eben auch was gegessen habt. Natürlich mit einem gewissen Abstand zum Training auch. Also jetzt nicht irgendwie 10 Minuten vorher die Schweinshaxe reinhauen. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Aber so eine Stunde vor dem Training leicht verdauliche Sachen zu essen.
Ja, also da vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht, natürlich kann man den Blutzuckerspiegel nicht konstant in einer sportlichen Einheit halten, aber man versucht halt so starke Abfälle halt einfach zu vermeiden. Ne? Und Energiebilanz heißt am Ende des Tages nichts anderes, als dass ich das auch wieder reinkriege mit meiner Ernährung, was ich verbraucht habe, ne? Weil sonst bin ich in einem Defizit und in einem Defizit bin ich nie leistungsfähig.
Beziehungsweise will da ja auch nicht sein, weil ich ja was zum Beispiel Muskeln aufbauen will. Es gibt natürlich Sportarten, wo wir in ein Energiedefizit reinkommen müssen, um eben Gewicht abzunehmen vor einem Wettkampf. Genau, Markus natürlich deutlich mehr erzählen als ich.
Ja, also das hier zum Beispiel, ich komme ja aus dem Kampfsport letztendlich und da ist es am Ende des Tages so, wenn man, da wird in verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft und wenn man am Ende des Tages in die höhere Gewichtsklasse rutscht, wegen einem Kilo zu viel, ist man im Prinzip fast chancenlos. Ja, es ist im Prinzip so, ist man chancenlos bei so einem Wettkampf oder vermindert zumindest seine Chancen sehr stark. Und deswegen kann es da manchmal sinnvoll sein, kurz vor dem Wettkampf tatsächlich nochmal in ein Defizit zu gehen. Das ist natürlich fraglich gesund, aber da macht man natürlich nicht wochenlang Kaloriendefizit. Also das Training an sich, die Vorbereitung des Wettkampfs wird natürlich nicht in einem Kaloriendefizit stattfinden.
Aber das ist natürlich auch eine super spezielle Situation und trifft ja auf die meisten Sportarten, muss man sagen, nicht zu. Ist aber durchaus mal interessant, um die Mechanismen zu verstehen und auch zu sehen, was so ein Körper in der Lage ist, in kurzer Zeit abzunehmen, zuzunehmen und dann doch leistungsfähig zu sein, wobei da auch viel der Kopf dann mitspielt.
Genau, aber es ist, wie gesagt, vor so einem Wettkampf kann das unter Umständen mal sinnvoll sein, um in die niedrige Gewichtsklasse zu kommen. Das heißt, man guckt dann tatsächlich, dass man kurz vor dem Wettkampf 1-2 Tage eben die komplexen Kohlenhydrate rausnimmt, die eben auch Wasser ziehen in den Körper und eher mal kurzfristig auf eher einfache Zucker umsteigt. Tatsächlich Thema Darmentleerung kann dann auch eine Rolle spielen und gerade kurz vor dem Wettkampf am Tag davor auch eine Wasserrestriktion, also tatsächlich etwas weniger trinkt, also 1,5 Liter. Und dann geht man im Prinzip morgens auf die Waage zum Einwiegen beim Wettkampf und danach wird ordentlich Flüssigkeit und Zucker und Salz reingeholt, also alles, was sozusagen sofort Flüssigkeit in den Körper reinbringt. Das kann tatsächlich bei dem einen oder anderen auch extreme Unterschiede machen. Also vom Einwiegen morgens kann das manchmal 5 Kilo zum Beginn des eigentlichen Wettkampfs dann tatsächlich sein. Aber das ist dann natürlich sehr speziell und da seht ihr halt an diesem Beispiel auch, dass Sporternährung nicht unbedingt was mit der Gesundheitsernährung zu tun hat. Deswegen ganz, ganz wichtig, da muss man klar unterscheiden. Ja, hier geht es wirklich darum, den Sportler optimal auf seinen spezifischen Wettkampf vorzubereiten.
Naja, und dann kommen wir zu dem Ergänzungsmittel, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen und was auch den höchsten Evidenzgrad hat in der Wissenschaft, weil zigtausendmal untersucht in diversen Studien, das ist das Kreatin.
Genau, also auch da, ne, wieder Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, erstmal muss ich die Ernährung richtig machen. Das ist nur eine Ergänzung. Und da gab es ja mal einen namhaften Bodybuilder, der leider nicht mehr lebt, der mit seiner 5% Nutrition sozusagen gearbeitet hat. Also quasi das letzte Quäntchen wird nur mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln noch vielleicht optimiert. Na, da geht es jetzt wirklich nicht darum, ich nehme was und dann bin ich der Hero, sondern ich muss die Basics richtig machen. Und wie gesagt, Jonas sagte, Kreatinphosphat hat die höchste Evidenz, was Nahrungsergänzungsmittel im Sport angeht. Das heißt, er hat Evidenzklasse A mit Sternchen. Das heißt, es bringt 100% was. Mechanismus kann Jona ja vielleicht nochmal kurz erklären.
Im Grunde kommen wir da wieder auf den Punkt, was wir eingangs erzählt haben, zurück auf die Energiebereitstellung. Da hatten wir erzählt, ne, die ersten paar Sekunden ATP und Kreatinphosphat. Da ist das Kreatinphosphat eben Thema. Das heißt, wenn wir das substituieren, dann können wir diesen Speicher eben ein bisschen ausweiten, auffüllen. Wie könnte man das ausdrücken?
Genau, ja. Also im Prinzip ist es so, man kann im Prinzip, gibt es mehrere Wege, wie man den erhöhen kann, aber man hat so eine Reserve von ungefähr 30%. Ja, also den Rest kriegt man mit der Ernährung rein, wenn man viel Fleisch isst, aber 30% kann man den erhöhen, indem man zum Beispiel dem Athleten jeden Tag 5 Gramm, das ist so ein gängiges Schema, Kreatinmonohydrat gibt, zusammen mit ein bisschen zuckerhaltigen Getränk zum Beispiel, wird es besser aufgenommen und dann sättigt sich sozusagen der Kreatinphosphatspiegel im Muskel über ungefähr 1-2 Wochen auf. Dann gibt es noch eine Methode, wo man sagt, okay, 20 Gramm am Tag, um eine schnelle Aufsättigung zu machen. Aber da haben Studien eigentlich gezeigt, dass das keinen Vorteil gegenüber der 5 Gramm Substitution am Tag
hat. Ja, das hatte ich ja auch gerade mal auf Instagram, war tatsächlich auch eine relativ aktuelle Studie, die das ja bestätigt, was Markus gerade sagt, dass wenn wir das einnehmen wollen, dann eher so die dauerhafte Einnahme als jetzt so die Loading-Phase da irgendwie notwendig ist.
Genau, aber Kreatinphosphat ist vor allen Dingen für Sportler, die Schnellkraft brauchen, tatsächlich auch Kraftsportler, da haben wir den Speerwerfer oder den Weitspringer oder
Sprinter für die ersten paar Sekunden.
Genau, alles, wo es einen Unterschied macht, ob ich in den ersten paar Sekunden schneller bin als mein Nebenmann im Prinzip, da macht das Sinn tatsächlich.
Genau, ne? Also es macht jetzt weniger Sinn beim Spielsportler, der hat ja, der sprintet zwar auch, ne, aber der sprintet ein bisschen länger als 10 Sekunden vielleicht beim 100-Meter-Läufer. Und dann eigentlich das Einfachste, um sich so ein bisschen zu pushen im Training, ist natürlich einfach Koffein, also Kaffee. Da sagt man in der Regel so 3-5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man zu sich nehmen. Markus weiß immer genau die Zahlen, wie viel in so einem Espresso und einem Filterkaffee drin sind.
Ja, also im Prinzip, ne, also hat auch eine Evidenz Grad A. Das heißt, bringt in jedem Fall was auf verschiedenen Stoffwechselwegen letztendlich. Also Jona sagte ja so 3-5 Gramm, wobei man eher, wenn man es verträgt, an die 5 Gramm versucht dranzukommen.
An der Stelle sollte man ganz kurz sagen, wenn man das machen will und ne, im Wettkampf oder so anwenden will, bitte vorher einmal im Training testen.
Also das gilt für alle.
Für alles, also ne? Nicht alles. Einfach nehmen und es mal ausprobieren
wird,
im Wettkampf.
Es wird nie was Neues im Wettkampf ausprobiert, das wird alles vorher getestet. So, und da ist es so, dass tatsächlich den höchsten Koffeingehalt tatsächlich der ganz normale Filterkaffee hat, nämlich ungefähr 90 Milligramm Koffein pro einer Tasse Kaffee. Kaffee,
genau. Ne, Espresso hat zwar auf 100 Milliliter viel, aber kein Mensch trinkt 100 Milliliter Espresso. Das wäre schon ein ziemlicher Wahnsinn.
Genau, also so eine Empfehlung im Prinzip für einen Wettkampftag sind je nach Gewicht des Athleten natürlich, aber das sind schon so meistens 300 bis teilweise an die 500 Milligramm Koffein, die da genommen werden in solchen Bereichen und da muss man tatsächlich sagen, das sollte man vorher getestet haben, weil der ein oder andere hat, bei dem einen oder anderen hat es vielleicht einen durchschlagenden Effekt.
Ja, also bitte nicht im Wettbewerb testen, aber grundsätzlich für alle Sportarten förderlich, vielleicht jetzt nicht unbedingt für den am Schießstand, wobei, wenn er dran gewöhnt ist, dann vielleicht auch.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine Frage der Gewohnheit tatsächlich. Ne? Also für viele, die das gewohnt sind, Koffein regelmäßig zu nehmen, ist es wirklich konzentrationsfördernd und kann auch für einen zum Beispiel Biathleten eine gute Sache sein. Ne? Wenn man natürlich koffeinsensibel ist, dann muss man halt schauen, wie hoch man damit so einer Dosierung geht, dass man natürlich am Ende nicht zittrig wird und dann sich dadurch eher negativ Probleme macht, aber das ist wie bei allen im Leben, die Dosis macht das Gift.
Genau. Ja, ansonsten sind das eigentlich so die größten Nahrungsergänzungsmittel, die man empfehlen würde im Sport.
Ja, es gibt noch so leichte Evidenzen für Beta-Alanin bei Kraftsportlern, aber auch ja, sehr unterschiedlich, was da tatsächlich die Studienlage sagt. Aber es ist tatsächlich so, das sind eigentlich schon die Sachen, wo man sagt, das ist bewiesen. Hilft. Ne? Genau, das hilft auf jeden Fall. Das ist
wissenschaftlich nachgewiesen in diversen Studien. Und wir wollen hier immer evidenzbasierte Medizinratschläge geben und nicht irgendwelche Trends da aufgreifen, sondern das euch erzählen, was euch am Ende auch wirklich was bringt.
Genau. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne uns jederzeit ansprechen und fragen, wenn ihr zu einem speziellen Nahrungsergänzungsmittel irgendwas wissen möchtet. Wir hatten ja auch schon mal angekündigt, dass wir wahrscheinlich auch nochmal so eine Frage-Antwort-Geschichte mal machen werden.
Ja, also bitte schreibt uns, meldet euch, was euch interessiert, damit wir wissen, mit welchen Podcast-Folgen wir dann auch weitermachen sollen.
Genau, so ist es.
Alles klar.
Ich würde sagen, an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein für heute.
Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei uns und bis zum nächsten Mal.